In der Predigtreihe durch das Markus-Evangelium sind wir in Kapitel 11 angekommen und ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen, Markus Kapitel 11. Beim letzten Mal hatten wir vom triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem gelesen und heute lesen wir von dem, was nach einem Abend geschah, das Erste, was er tat in Jerusalem. Wir lesen die Verse 12 bis 20. Und dort steht in Gottes unfehlbarem Wort: Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften, und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer, und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Gottes Wort. Amen. Ich möchte euch ein Zitat oder einen Kommentar vorlesen von einem Bibelprofessor aus dem 19. Jahrhundert, T.W. Manson, der zu dieser bemerkenswerten Ereignis Folgendes schreibt. Er schreibt: Wir haben hier eine Fabel über wundersame Kräfte, die in einem Anfall von schlechter Laune verschwendet werden. Die übernatürliche Energie, die diesen unglückseligen Baum weggeblasen hat, hätte wohl nützlicher dafür eingesetzt werden können, eine Wunderernte von Feigen herbeizuzaubern. Denn es war ja nicht die Zeit für Feigen. Diese Fabelgeschichte ist schlicht und ergreifend unglaubwürdig. Zitat Ende. Das ist eine Geschichte, die einen erstmal den Kopf schütteln lässt. Vor allem heutzutage, wo wir es mit dem Umweltschutz so genau nehmen. Was hat dieser arme Feigenbaum verbrochen? Es ist nicht die Zeit der Feigen. Jesus geht zu diesem Feigenbaum, sucht und findet keine Feigen. Und er spricht über ihn ein Fluchwort aus und dieser arme Feigenbaum ist einen Tag später verdorrt, von den Wurzeln an vollkommen tot, nicht ein Ding hängt mehr dran, er ist einfach weg. Und dann fragen wir uns, was hat das überhaupt mit irgendwas zu tun? Denn wenn ihr euch ein bisschen erinnert an die vorherigen Markus-Predigten, würdet ihr euch vielleicht noch erinnern an die Sandwich-Methode. Erinnert sich jemand an die Sandwich-Methode? Markus nimmt manchmal Ereignisse und baut sie wie so ein Sandwich in und umeinander. Zum Beispiel, ich glaube, in Kapitel 4 war es, wo wir die Kritiker von Jesus getroffen haben. Da kommt zuerst seine Familie, dann kommen die Pharisäer und am Ende kommt wieder seine Familie. Ja, wie so ein Sandwich ist oben und unten die gleiche Geschichte und in die Mitte hineingepackt eine andere. Warum tut Markus das? Markus benutzt die Sandwich-Methode in seinem Evangelium recht häufig, um uns zu zeigen, dass zwei Geschichten zusammengehören. In Kapitel 3 war es die Kritik der Familie und die Kritik der Pharisäer. Und hier ist es, dass das, was mit diesem Feigenbaum passiert, mit dem, was da im Tempel in Jerusalem passiert, in Beziehung steht. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Und deswegen werden wir diese Predigt auch so ein bisschen wie so ja, parallel anschauen. Wir werden uns angucken, was ist mit dem Feigenbaum, wir werden angucken, was passiert im Tempel. Denn Markus möchte uns zeigen, die beiden haben miteinander zu tun. Markus gibt uns hier nämlich zu verstehen, dass dieser Feigenbaum eigentlich nur ein Symbol ist. Er ist ein Zeichen. Er ist eine Art Gleichnis und für etwas viel Wichtigeres, nämlich für Gottes Volk. Gott begehrt etwas zu finden in seinem Volk. Er begehrt etwas zu finden. Er sucht etwas. Und was findet er? Nun, er findet eine ganze Menge. Das ist der Punkt, ja, von dem, was Jesus da erlebt. Er findet unglaublich viel. Er findet einen super funktionierenden Tempel, ein top organisiertes Passafest, viel Aktivität, aber er findet nichts, was er wirklich sucht. Er findet nichts, was Bedeutung hat. Er findet nichts, was aus Gottes Sicht in seinem Volk sein sollte. Deswegen, diese Predigt geht nicht um einen Feigenbaum und diese Predigt geht auch um einen Tempel, aber nur um auch einen Blick auf dein Leben zu werfen und die Frage, was sucht Jesus eigentlich in deinem Leben? Stell dir vor, er kommt einen Tag vorbei und läuft mit dir mit in deinem Leben als Christ. An welchen Punkten sagt er, genau hier, genau das, das ist das, was ich suche, das ist die Frucht, das ist wunderbar, das ist genau das, was ich in deinem Leben sehen will, das ist mein Plan für dein Leben. An welchen Punkten wäre das in deinem Tag? Und diese Frage möchte ich dir mitgeben für diese Predigt, wenn wir uns anschauen, was da mit einem Feigenbaum und einem alten Tempel passiert, der nicht mehr steht. Es geht um dein Leben und die Frage, was Gott dort sucht. Deswegen lasst uns den Text betrachten. Und ich möchte die erste Überschrift euch nennen, unter der wir uns den Text anschauen wollen, nämlich die Frage, was sucht Jesus? Was sucht eigentlich Jesus? In deinem Leben, im Tempel, am Baum, was sucht Jesus? Lass uns die Verse 12 und 13 noch einmal lesen. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Ja, was hat es mit diesem seltsamen, für uns gar nicht so verständlichen Ereignis auf sich? Wir kennen keine Feigenbäume. Ja? Wir wundern uns vor allem über diesen letzten Satz in Vers 13. Es war nicht die Zeit der Feigen. Ja, was sucht Jesus denn, wenn es nicht die Zeit der Feigen war? Was wirft er diesem Feigenbaum vor, wenn es nicht die Zeit der Feigen war? Nun, bei Feigenbäumen ist es so, habe ich gelesen, vielleicht kennen einige von euch Feigenbäume genauer als ich. Bei Feigenbäumen ist es so, die eigentliche Ernte von Feigen ist etwa von Mitte August bis Mitte Oktober. Das ist die Zeit, wo die richtig dicken Feigen an den Bäumen hängen. Nach der Feigenernte bildet der Feigenbaum feine kleine Knospen aus im Herbst und diese Knospen bleiben unentwickelt, unreif den ganzen Winter über. Und dann im Frühjahr beginnen diese kleinen Knospen anzuschwellen. Und die Juden hatten für diese angeschwollenen Knospen, die man schon essen konnte, einen anderen Begriff. Sykä, das waren die Feigen. Und diese kleinen Knospen nannten sie Pagim oder Frühfeigen. Frühfeigen. Und diese Frühfeigen konnte man essen. Was noch passierte, nachdem diese Knospen anschwollen und sich kleine Frühfeigen ausbildeten, war Folgendes. Danach, so etwa im April, begann überall um diese Frühfeigen herum sich Blätter auszubilden. Diese Blätter entstanden aus einem wichtigen Grund, so etwa im April, nämlich um die kleinen entstehenden Feigen vor der Sonnenhitze zu schützen, damit sie nicht austrocknen. Diese Blätter waren eine Schutzfunktion, ausgedacht von Gott, um das wirklich Wichtige am Baum, nämlich diese Frühfeigen, zu beschützen. Und Jesus ist zum Passafest in Jerusalem, das ist um diese Zeit im April und da war es normal, dass diese Bäume Blätter hervorgebracht haben, unter denen sich normalerweise diese Frühfeigen verbargen. Aber als Jesus diesen Baum von fern sieht, sieht er einen Baum in der vollen Pracht mit vielen Blättern. Die Verheißung von vielen Früchten ist quasi da. Aber als er näher herangeht, stellt er eines fest. Diese Blätter beschützen keine Früchte. Diese Blätter beschützen gar nichts. Diese Blätter sind nicht ein Zeichen von Lebendigkeit. Diese Blätter verdecken. Sie spielen vor, dass dort ein gesunder Baum ist, der todkrank ist. Diese Blätter sind nichts anderes als Illusion und Scharade. Denn was Jesus sucht, sind nicht Blätter, sondern was Jesus sucht, ist das, was Blätter beschützen sollten, nämlich Frucht. Frucht sucht er. Das ist die Symbolebene. Das ist das Sandwich, das Außen-Sandwich, ja, der Feigenbaum. Und jetzt kommen wir zum Tempel und fragen uns, was sucht Jesus dort? Und die Antwort ist genau dieselbe. Markus möchte uns zeigen, Jesus geht zum Baum und sucht Frucht und er geht zum Tempel und sucht dasselbe. Auch dort sucht er Frucht und findet keine, nicht mal ansatzweise. In Vers 17 lesen wir, und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Welche Frucht hat Jesus im Tempel erwartet? Er sieht einen Haufen Verkäufer von Opfertieren und Wechslern und all diese Dinge. Aber was hätte er denn gehofft zu finden? Er zitiert hier Jesaja 56, ein unglaublich interessantes Kapitel, das ich euch mal für zu Hause mitgebe. Ein Kapitel, wo es darum geht, wie die Heidenvölker zum Tempel kommen und dort Gott anbeten. Er hätte sich erwartet, er hätte sich erhofft, dass sein Haus eines ist, wo er Menschen findet, die zu Gott beten. Das wäre die Frucht gewesen, wo Menschen zu Gott beten, wo Menschen in sein Haus kommen, mit Gott reden, Gott danken, ihm ihre Nöte offenbaren, ihn um Weisheit bitten. Ein Volk, das seinen Gott liebt, ihm vertraut und dies äußert im Gebet. Dies äußert im Gebet. Das hätte er sich gehofft. Und Markus fügt noch einen Teil dieses Zitats hinzu. Das haben die anderen Evangelisten nicht. Nicht nur ein Bethaus, sondern ein Bethaus für alle Völker. Das ist das Besondere an Jesaja 56. Jesaja prophezeit, dass diese ganzen Völker, die Feinde Israels waren, in diesen Tempel kommen sollen und dort den wahren Gott treffen. Die Frucht dieses Tempels sollte nicht nur Liebe zu Gott sein, sondern Liebe zu den Feinden Israels. Liebe zu den Feinden Israels. Irgendwie, dass irgendetwas passiert im Herzen von Menschen, dass sich Philister und Assyrer und Moabiter gemeinsam vor dem einen Gott niederknien. Wo Feindschaft in Frieden umschlägt und wo aus Fremden Brüder werden. Das ist die Frucht, die Jesus finden wollte. Ein Bethaus für alle Völker. Ein verändertes Herz, das aus diesem Tempel so einen Ort gemacht hätte. Jesus begehrt ein anderes Leben seines Volkes. Liebe zu Gott, Liebe zu Menschen, das wollte er finden. Aber nichts davon findet er. Er findet einen Haufen Zeug, was ihn überhaupt nicht interessiert. Er findet Wechselstände, er findet einen super organisierten Passafest, super groß Aktionstag, er findet Wechselbuden für Münzen und sowas, aber nichts davon interessiert ihn. Er will Frucht sehen. Das Gegenteil von dem ganzen äußeren Lärm, von dem ganzen äußeren religiösen Gewusel, von Ritual, Festgedränge und Aktivität ist die Frucht, die er sucht, nämlich was hier drin passiert im Herzen. Ein Bethaus für alle Völker. Das wäre ein Zeichen gewesen. Das wäre neue Herzen gewesen, die er sucht. Nun, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was sucht Jesus in unserem Leben? In unserem Leben, wenn er unsere Gemeinde betrachtet. Und wir wissen, das tut er. Das tut er. In Offenbarung Kapitel 2 und 3 sehen wir denselben Jesus, der zu neutestamentlichen Gemeinden kommt. Und er guckt. Der guckt rein und untersucht diese Gemeinden und gibt diesen Gemeinden, man könnte heute sagen, ein Feedback. Und da gibt es verschiedene Gemeinden. Verschiedene Gemeinden, aber auch da sehen wir denselben Jesus, der Frucht sucht, eine bestimmte Frucht und anderes, was diese Leute teilweise produzieren, sucht er nicht. Zum Beispiel gibt es eine Gemeinde, an die er schreibt, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Erinnerst du dich an den Feigenbaum? Ja, ein Feigenbaum, der von außen so aussieht, als wenn er floriert und super funktioniert. Eine Gemeinde, die wunderbar funktioniert hat, die vielleicht tolle Feste hatte, tolle Räumlichkeiten, super Gottesdienstablauf, alles drum und dran. Aber das, was Jesus sucht, ist nicht da. Es ist einfach nicht da. Und das stellt die Frage, was sucht er denn? Was sucht er denn? Was genau ist die Frucht, von der er hier spricht? Und ich glaube, die Antwort finden wir in einer ganz anderen Stelle im Neuen Testament, nämlich in Galater Kapitel 5. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit mir dorthin einmal aufschlagen. Denn es ist eine so wichtige Textstelle, die uns zeigt, was Gott in Menschen sucht. Was ist die Frucht, die er dort finden möchte? Wir lesen ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Fällt dir was auf, was diese Frucht ausmacht? Was diese Frucht ausgemacht hat? Das sind alles Dinge, die hier drin passieren. Hier drin passieren. Ein krasser Widersatz zu dem, was bei den Juden in diesem Tempel ablief. Festgedränge, ein riesiges Fest, viel Aktivität. Aber Jesus sucht nicht Aktivität, er sucht diese Art von Frucht, Charaktereigenschaften, Wachstum in bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, in Tugenden könnte man danach sagen. Und wenn ich nochmal auf mein Beispiel vom Anfang zurückkommen könnte, dass Jesus dich einen Tag begleitet in deinem Leben, was wäre der Punkt, wo er sagt, genau das suche ich? Es sind Momente wie diese. Momente, wo Ehemänner und Ehefrauen in Liebe zusammenkommen. Momente, wo du voller Freude bist am Herrn. Momente, wo es einen Streit gibt, aber du denkst daran, dass Gott jede Art von Streit zwischen dir und ihm gelöst hat und du sagst, ich will ein Friedensstifter sein. Momente, wo du sanftmütig reagierst, freundlich, Geduld hast mit den Ungeduldigen, wo du selbst beherrscht bist, obwohl du ausflippen könntest. Das sind die Momente, wo Jesus neben dir stehen würde und sagen würde, das genau suche ich. Das suche ich. Das ist das, worum es mir geht. Viele Menschen heutzutage machen sich Gedanken über Jesus' Plan für ihr Leben. Was ist Jesus' Plan für mein Leben? Was ist Jesus' Plan für mein Leben? Das ist Jesus' Plan für dein Leben. Dass diese Dinge wachsen. Dass du in 5 Jahren sagen kannst, ich bin heute liebevoller als damals. Ich bin heute mehr Friedensstifter als damals. Ich habe mich selbst mehr unter Kontrolle als damals. Nicht, weil ich mich selbst so aufgerafft habe, sondern weil ich mit Jesus gehe und Jesus diese Dinge in mir vollbracht hat. Denn man könnte ganz viel über das Thema Frucht sagen, aber ich will ganz kurz auf 3 kleine Dinge hier eingehen, von denen ich möchte, dass du siehst, was diese Frucht ausmacht. Das erste ist, ist dir vielleicht aufgefallen, dass Paulus in Vers 19 von den Werken des Fleisches spricht. Plural, Mehrzahl. In Vers 22 lesen wir von einer Frucht des Geistes. Das ist ein Ding. Das sind nicht 8 verschiedene Sachen und dann wachse ich ein bisschen in dem und ein bisschen in dem und ein bisschen da. Sondern es ist eine Frucht. Das ist ein Bestandteil, ein Paket, eine Person, die sich hin entwickelt. Und das ist das Zweite. Was ist denn Frucht? Biologisch. Es ist die Vermehrung des Originals. Die Vermehrung des Originals. Das bedeutet Frucht. Dort vermehrt Gott der Vater durch den Geist seinen Sohn. Er nimmt Gestalt in einem Menschen. Und diese Dinge sind es, die ihn auszeichnen. Und drittens möchte ich, dass du siehst, dass diese Frucht Ausdruck eines Kampfes ist. In Vers 16 sehen wir, wandelt im Geist, ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Vers 17, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das, was da passiert, das ist kein Spaziergang, das ist ein Kampf. 3 Schritte vor, 4 zurück, 5 Schritte vor, 2 zurück. Das ist kein Raketenstart, das ist ein mühsamer Weg auf einen Berg. Kampf von Geist und Fleisch. Und dieser Kampf ist das Leben eines Christen. Aber das, was Gott verspricht, ist, diesen Kampf wirst du mehr und mehr und mehr gewinnen. Diese Frucht wird wachsen. Jesus sagt, es gibt verschiedene Arten von Jüngern. Es gibt verschiedene Arten von Fruchtbarkeit. Manche 30-fältig, manche 60-fältig, manche 100-fältig, aber keine 0-fältig. Frucht ist versprochen. Und das kann man einerseits als ein Imperativ, als ein Befehl begreifen. Pass auf, dass du Frucht bringst, nicht fruchtlos bist. Aber seht das Versprechen darin. Du wirst Frucht bringen. Diese wunderbaren Dinge werden in dir wachsen. Gott wird es nicht zulassen, dass es ein einziges seiner Kinder gibt, die fruchtlos dahergehen und diese wunderbaren Geschenke nicht erhalten. Aber zurück zu Markus. Nichts von dem, was da im Tempel passiert, beeindruckt Jesus. Jesus sucht keine Aktivität. Jesus sucht keine top organisiertes Fest, Freizeit, irgendetwas. Er sucht nicht Priester, die nächtelang sich den Tag zur Nacht machen und sich Arbeit um die Ohren schlagen, damit das Passafest gut funktioniert. Nichts davon sucht er. Er sucht etwas, was er dort nirgendwo findet. Lasst uns zum Zweiten betrachten, was Jesus fand. Was Jesus fand. Der erste Punkt war, was sucht Jesus? Und die Antwort ist ganz eindeutig, er sucht Frucht. Er sucht etwas, was hier drin passiert, im Herz, was den Tempel zu einem Bethaus für alle Völker gemacht hätte. Aber was fand Jesus? Lass uns nochmal lesen, die Verse 14 bis 18. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und sein Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Der ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Was fand Jesus? Bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich dir einen kleinen Vogelflug geben über die Kapitel 11 bis 13. Wenn du ein bisschen blätterst in deiner Bibel, wirst du sehen, dass die Verse Kapitel 11 bis 13 eine Einheit bilden. Die eine Einheit, die sie bilden, ist, dass so gut wie alles dieser Kapitel im Tempel spielt. Es ist der Ort, an dem diese Kapitel spielen. Jesus geht nach Jerusalem, er geht nicht auf den Markt, er geht nicht zur Mauer, er geht in den Tempel. Das ist der Ort, wo er hingeht. Das Zweite, was diese Kapitel eint, ist, es sind Prüfungskapitel. Prüfungskapitel. Streitfragen werden an ihn gerichtet. Fragen nach der Auferstehung, Fragen nach der Steuer, Fragen nach dem höchsten Gebot. Aber es ist auch eine Prüfung, die er zurückgibt. Auch Jesus Christus stellt Fragen den Pharisäern, den Sadduzäern. Habt ihr nicht gelesen? Was bedeutet es, dass der Sohn Davids Herr genannt wird? Und so weiter. Es ist ein Beobachtungskapitel, und sie schließen mit einer Beobachtung einer armen, kleinen Witwe, die 2 kleine Münzen in den Spendenkasten des Tempels einwirft. Und da sagt Jesus, da sehe ich Frucht. Bei dieser kleinen letzten Witwe, da sehe ich Frucht. Beim Rest sehe ich keine Frucht. Diese Kapitel sind die Prüfung des Messias an seinem Volk. Jesus geht zum Feigenbaum und guckt nach Früchten. In diesen Kapiteln geht Jesus zum Tempel, zu seinem Volk und er sucht unter den ganzen Blättern. Er sucht unter dieser ganzen Geschäftigkeit, sucht er nach Früchten. Er sucht. Und das Einzige, was er findet, ist eine kleine Witwe. das Einzige, was irgendwie als Frucht durchgehen würde. Und deswegen kommt dann das Kapitel 13, wo er den Tempel verlässt und sagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen von diesem Tempel bleiben. Das, was mit dem Feigenbaum passiert, das passiert mit dem Tempel. Das ist die Geschichte des Feigenbaums, das ist die Geschichte der Prüfung des Tempels in diesen Kapiteln. Und was findet er? Er findet viele Streitfragen, aber er findet vor allem, und das sehen wir hier in diesem Text, er findet einen Hof voll mit Aktivität. Aktivität für das bevorstehende Passafest. Diesen Tempelbesuch dürft ihr euch nicht so vorstellen, wie der Tempel ist so ein großer Raum, da kommt Jesus rein, da stehen ein paar Tische, die schmeißt er um und alle gucken auf ihn und sagen, wow. Jesus kommt in einen äußeren Hof eines riesigen Tempelbezirks, den sogenannten Hof der Nationen. Das war ein großer Platz, großer rechteckiger Platz. Dieser Hof hieß Hof der Nationen, weil in diesen Hof auch Nicht-Juden reingehen durften. Der war nicht überdacht, das war ein freier Platz. Und in der Mitte von diesem freien Platz stand der große Tempel. Dort durften nur Juden rein. Und in dem Hof der Nationen standen eben damals diese ganzen Verkäufer von Opfertieren zum Beispiel. Denn nicht jeder Jude konnte, was weiß ich, aus Galiläa sein Opfertier mitbringen zum Fasser. Das konnte man dort kaufen. Auch konnten zum Beispiel die verschiedenen Währungen, die von den Juden in Galiläa oder was weiß ich, aus anderen Landesteilen benutzt wurden, in Jerusalem umgetauscht werden, zum Beispiel dort in diesem Hof. In diesem Hof gab es Wechslertische, so wie wir das vom Flughafen kennen. Und die Geschichte ist interessant, warum zum Beispiel dieses Geldwechseln überhaupt wichtig war. Dieses Geldwechseln war deswegen wichtig, weil in Jerusalem die frommen Juden nicht mit Münzen bezahlen wollten, auf denen das Gesicht vom Kaiser war. Warum wollten die das nicht? Wegen dem zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Also das war eine ganz, ganz fromme Geschichte. Dieses Geldwechseln war was für fromme Juden. Die tauschten das nämlich in tyrische Schekel um, auf denen war nichts drauf geprägt, deswegen benutzte man die in Jerusalem. Also das war eigentlich ein Ausdruck von Leuten, die was ganz genau machen wollten, die was ganz Frommes tun wollten, die Opfertiere kaufen wollten, ihre schlechten Münzen mit den komischen Gesichtern drauf umtauschen wollten in Münzen ohne Gesicht drauf. Ja, da war viel Aktivität los für religiöses Leben, wo Leute das nicht unbedingt bös gemeint haben. Was Jesus da vorfand, ist nicht Menschen, die vor lauter Bosheit mit Messer hinter dem Rücken irgendwie üble Taten geplant haben. Er fand ein riesiges, geschmiert laufendes System religiöser Festlichkeit vor. Das Passafest und all sein Brimborium, Opfertiere zu kaufen, Geld umzutauschen, eigentlich alles wunderbar. Aber der Punkt, den uns Markus hier zeigen will, ist, Jesus fand nur Blätter. Er fand nur Blätter. Und wenn ihr euch erinnert, was Blätter am Feigenbaum tun, sie beschützen die Früchte. Sie sind dafür da, dass Früchte reifen können. Sie sind nicht nutzlos, sie haben eine Funktion. Aber an dem Feigenbaum fand man nur noch Blätter, ohne Früchte. Und dasselbe findet er hier. Er findet ein Opfersystem, was außer Rand und Band gegangen ist, wo keiner mehr verstand, wozu diese Opfertiere überhaupt da gewesen sind. Was war überhaupt der ganze Sinn, warum wir hier Passa feiern? Was steckt denn dahinter für eine Idee? Nichts davon war mehr da. Nichts davon war mehr da. Ein rauschender Blätterwald. Ihr wisst sicherlich, warum Gott Opfer im Alten Testament eingesetzt hatte. Gott wollte mit Menschen Beziehung haben, mit dem Volk Israel. Und er hat ihnen die Gnade erwiesen, dass er das Opfersystem eingeführt hat. Nicht als ein Ritual, sondern als eine Möglichkeit, wie sündige Menschen, die jeden Tag die Gebote Gottes brechen, ihre Hand auf ein Tier legen können und sagen können, alle meine Schuld lege ich auf dich und ich töte dich, damit ich nicht sterben muss und Gemeinschaft haben kann mit Gott. Das war eine fortlaufende Predigt. Eine Predigt, wie schlimm Sünde ist. Eine Predigt, wie gnädig Gott ist. Das Opfersystem war eine gelebte Predigt, die jeder Jude selbst für seine Familie immer wieder durchlebte, gerade am Passafest. Aber diese Predigt traf auf taube Ohren. Nichts von dem kam irgendwie mehr an. Nichts veränderte das Herz. Mein sündiges Leben verdient den Tod. Gott ist unglaublich gnädig, nichts davon. Diese Predigt war zur Leier geworden, das schöne Kunstwerk zur Tapete. Ganze Feste, Opfer, alles, Ritual. Man könnte sagen, das Unterstützungssystem, die Blätter, hatten die Früchte verdrängt und verschlungen. Und Jesus hat einen Begriff dafür und er sagt, das, was ihr da tut, das vergleiche ich mit einer Räuberhöhle. Dieses Zitat ist aus Jeremia Kapitel 7. In Jeremia Kapitel 7 spricht Gott zu seinem Volk und er hält ihnen vor, dass sie absolut eingebildet ein religiöses System am Laufen halten, ohne Sinn und Verstand. Gott sagt, stelle dich in das Tor am Haus des Herrn, also am Tempel, und rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, die ihr zu diesen Toren hineingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn wenn ihr euren Wandel und eure Taten nicht ernstlich bessert, wenn ihr nicht wirklich Recht untereinander übt, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und die Witwen nicht bedrückt und wenn ihr an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt zu eurem Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Und er fährt fort und fährt fort, fort und fährt fort. Und sein Hauptpunkt ist dies. Was ich unter euch suche, ist hier drin. Frucht hier drin. Einen neuen Wandel, ein neues Herz, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmütigkeit. Diese Dinge, von denen wir gelesen haben, das sollt ihr üben. Hört auf mit eurem ganzen religiösen Festquatsch. Und ganz interessant, in Vers 20 von diesem Kapitel spricht Gott über das Gericht, was er bringen wird, wenn die Juden nicht umkehren. Und er sagt Folgendes. Siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh, über die Bäume des Feldes und über die Früchte der Erde. Und er wird unauslöschlich brennen. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum Jesus diesen Feigenbaum verflucht. Das ist das, was er hier prophezeit hat. Wenn ihr das nicht tut, werde ich alles verderben, auch die Früchte des Feldes, die Bäume. Und das geschieht an dem Feigenbaum. Jeremia 7 wird in Erfüllung gehen, auch wenn der Tempel noch 40 Jahre stehen wird, erst 70 nach Christus zerstört wird von den Römern. Aber diese Prophezeiung ist nun eingetroffen. Es ist schockierend, wie ein religiöses Leben, wie ein Volk, das mit Gott wandelt, so entarten kann. Aber lasst uns ehrlich sein, das ist nichts, wovon wir nicht alle ein Lied singen können, oder? Mir geht es so. Ich muss mich immer wieder auch überprüfen und sagen, welche Rolle spielen alle Aktivitäten in meinem Leben? Wenn ich in Gottesdienste gehe, gehe ich mit dem Herz da rein, Gott schaffe Frucht in mir. Heute will ich dich mehr lieben. Heute will ich größere Freude an dir haben. Heute ist mein ganzes Begehren und mein Gebet, wenn ich stille bin vor dem Gottesdienst, dass ich bete, Gott, verändere mein Herz. Dieser Gottesdienst ist nichts, wenn nicht hier drin was passiert. Oder ihr Kinder, wenn ihr Abendandachten macht mit euren Eltern. Wisst ihr, das ist kein Gut an sich. Das ist ein Blatt, ein Unterstützungssystem, etwas, das etwas anderes produzieren soll. In eurem Herzen eine Veränderung. Mehr Liebe für Gott, mehr Liebe für eure Geschwister, mehr Liebe für eure Eltern. Und so ist es doch bei so vielen anderen Dingen. In 1. Korinther 13 lesen wir von diesem wunderbaren Kapitel der Liebe. Aber wisst ihr, wie das anfängt? Dieses wunderbare Kapitel der Liebe. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde und er zeichnet das Bild eines religiösen Lebens mit nur Blättern. Nur Blättern. Aktivität, tausend Dinge, die für Religion durchgehen, ohne die Essenz, ohne Frucht. Er schreibt, Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, ich wäre ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte, alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Was ist das für ein Leben, was er da beschreibt? Weissagung, Rhetorik, Glaube, Bibelwissen, soziales Engagement, Spendenbereitschaft, jemand, der seinen Leib hingibt, der Tag und Nacht durchackert für andere. Und alles ist nichts. Ein Feigenbaum voller Blätter. Aktivität ohne Kern. Fruchtloses Blätterrauschen. Und wir fühlen uns erinnert an das Alte Testament und die häufigen Ermahnungen. Ich lese nur eine davon vor, Psalm 51. An Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochenes Herz hier drin. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Jesus sucht Frucht, nicht Aktivität. Er sucht Frucht, nicht Aktivität. Und ich bitte dich, dein eigenes Leben zu betrachten und zu fragen, welche Rolle spielen Opfer in meinem Leben? Opfer bringen für den Herrn. Dinge tun für den Herrn. Welche Rolle spielen Rituale religiösen Lebens? Diese Dinge sind nicht schlecht, aber sie müssen die Funktion haben, Frucht zu beschützen, Frucht zur Reife zu bringen. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden, mehr Sanftmut, mehr Geduld und diese Dinge, von denen wir gelesen haben. Mehr Selbstbeherrschung, mehr Frieden, weniger Streit und so weiter. Jesus sucht Frucht, nicht Aktivität. So lasst uns nun drittens betrachten, was ist das Ende der Fruchtlosigkeit? Was ist ihre Konsequenz? Wir haben uns angeschaut, was Jesus sucht und die Antwort ist klar, er sucht Frucht. Wir haben uns angeschaut, was Jesus findet und die Antwort ist, er findet Blätter. Und jetzt wollen wir betrachten, was das Ende, die Konsequenz der Fruchtlosigkeit ist. Vers 14. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Im Griechischen steht dort ein Wort, das die Übersetzer nicht mit übersetzt haben, weil es scheinbar überhaupt keinen Sinn macht. Im Griechischen steht dort: Jesus antwortete und sprach. Antwortete einem Baum? Wie antwortet man einem Baum? Was meint die Heilige Schrift damit, wenn dort steht, Jesus antwortete und sprach? Nun, ich denke, es ist eindeutig und klar. Die Fruchtlosigkeit des Baumes war ein Statement. Das war eine Aussage. Ich, Baum, verweigere dir, meinem Schöpfer, das zu tun, wozu du mich geschaffen hast. Ich verweigere dir, das zu tun, wozu du mich geschaffen hast. Ich verweigere den Segen, den du mir aufgetragen hast, zu bringen. Ich bringe keine Frucht. Für Jesus ist das ein Statement, eine Aussage. Und seine Antwort auf diese Fruchtlosigkeit ist Fluch und Gericht. Niemand esse mehr von dir. Du willst keine Frucht bringen? Dein Wille geschehe. C.S. Lewis sagt einmal, am Ende der Zeit wird es zwei Arten von Menschen geben. Die Art, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und dieses hier ist die zweite Art. Du willst keine Frucht bringen? Dann bring keine Frucht mehr in Ewigkeit. Du willst kein Segen sein? Dann sei kein Segen in Ewigkeit. Ich gebe dir die Konsequenz deiner eigenen Entscheidung auf dein Haupt und du wirst verflucht. Bitte bemerkt, dieser Fluch trifft den Baum in voller Blüte. 5 Minuten später ist da ein Wanderer vorbeigegangen, der hat nichts gesehen. Und über diesen Baum wurde der Stab gebrochen und sein Ende ist beschlossen. In voller Blüte trifft er ihn, in der vollen Aktivität all seiner Blätter, so wie im Tempel, mitten hinein in die große Glanz und Gloria, in ein riesiges Passafest, von dem der Historiker Josephus sagt, über 250.000 Passalämmer wurden geschlachtet. Ein riesiges Brimborium. Mitten rein kommt der Fluch. Und es passiert scheinbar nichts. Scheinbar nichts. Eine ganze Nacht vergeht, bis der Fluch sichtbare Wirklichkeit wird. Doch er ist bereits gesprochen in der vollen Blüte. Wie ist es im Tempel? Im Tempel ist es anders. Ist euch das aufgefallen? Jesus geht nicht aus dem Tempel und verflucht ihn. Er gibt ihm noch Zeit. Wir werden dazu kommen. Dieses ganze Thema der Fruchtlosigkeit zieht sich weiter. Wir kommen noch zum Gleichnis der Weingärtner. Das werden wir uns genauer betrachten. Und dort wird der Fluch von Jesus formuliert in Gleichnisform. Dann wird der Fluch nochmal später deutlicher formuliert, wenn er sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Aber hier verflucht Jesus noch nicht. Die einzigen, die von Fluch und Tod sprechen, sind in Vers 18 die Schriftgelehrten und Priester. Denn sie suchen, wie sie ihn umbringen können. Sie wollen ihn abschneiden, sie wollen ihn wegtun. Sie hören Jesus, schreibt Markus, sie hörten es. Aber ihre Furcht gilt nicht Gott. Sie fürchteten ihn, sie fürchteten Jesus. Warum? Weil das Wort Gottes brachte? Sie fürchteten Jesus, warum? Weil er ihnen die Wahrheit sagte? Sie fürchteten Jesus, warum? Weil sie erkannten, dass dieser Mann die Wahrheit in ihr Herz hineinspricht? Nein, sie fürchteten ihn, weil die Volksmenge über ihn staunte. Sie fürchteten ihn, weil sie das Volk, weil sie Menschen fürchteten mehr als Gott. Das war in ihrem Herzen. Jesus spricht keinen Fluch aus über diesen Tempel, den er findet. Er bricht mit diesem Symbol des Feigenbaums für jetzt. Der Fluch wird kommen. Und wir erfahren das, was Gott ausmacht in seiner ganzen Persönlichkeit. Und Jesus formuliert es in Lukas Kapitel 13 folgendermaßen. Lukas 13, Vers 6. Und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab, was macht er mir das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn ab. Was für ein unglaublich gnädiger Bauer, geduldiger Bauer. 3 Jahre keine Frucht. Er sagt, halt noch nicht. Ich grab noch einmal rum. Ich gebe ihm noch eine Chance. Ich hau noch mal Dünger drauf. Ich tue alles, was ich kann. Warum hängt dieser Mensch an einem Baum, fragen wir uns. Nun, warum hängt dieser Gott an so einem Volk? Wisst ihr, wann diese Predigt begann? Diese Feigenbaumpredigt. Sie begann in Jesaja Kapitel 5. In Jesaja Kapitel 5, dort lesen wir das Lied vom unfruchtbaren Weinberg des Herrn. Ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Stein und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte. Aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Und ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch hier drin. und siehe da blutiger Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Diese Predigt geht schon ewig, dieses Thema geht schon ewig. Wie oft hat der Herr umgegraben? Und noch einmal, noch ein einziges letztes Mal, zeigt Gott seine ganze Geduld mit seinem fruchtlosen Feigenbaum, mit seinem fruchtlosen Weinberg. Diese Katastrophe, ist interessant, Katastrophe heißt umwenden. Das griechische Wort von Jesus, der die Tische umwendet, ist Katastrephein, Katastrophe. Diese Katastrophe, die über den Tempel hereinbricht, ist eine letzte Warnung, eine letzte Freundlichkeit des Herrn. Noch einmal sitzt Jesus sich nieder und er lehrt über das Bethaus, er lehrt über die Räuberhöhle, aber er trifft auf taube Ohren. Am nächsten Morgen wird der Feigenbaum verdorrt sein. Und 70 nach Christus wird dieser Tempel von römischen Legionen zerstört werden und kein Stein bleibt auf dem anderen. Das Ende der Fruchtlosigkeit ist die Zerstörung. Jesus sagt, du willst kein Segen sein, zu dem ich dich geschaffen habe, dann sei kein Segen in Ewigkeit. Lasst mich drei Anwendungen von unserem Text heute kurz zum Ende noch benennen. Erstens, das Thema der Fruchtlosigkeit in deinem Leben ist todernst. Das Thema von Fruchtlosigkeit ist todernst. Denke nicht bei dir selbst, ich lebe ein religiöses Leben. Aber diese Dinge, von denen wir gelesen haben, Liebe und Freude, Gerechtigkeit und Sanftmut, die wachsen bei mir nicht. Das ist todernst. Denn wenn du eines aus diesem Text mitnehmen musst, ist das, was Jesus in deinem Leben sucht, diese Frucht. Was er bringen will, ist diese Frucht. Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und mein Vater wird geehrt durch diese Frucht. Als Jesus einmal sprach über falsche Christen, falsche Propheten, hat er gesagt, erkennt sie an was? An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Daran sollt ihr Menschen unterscheiden, die aussehen wie Schafe, aber Wölfe im Schafspelz sind. Früchte geben euch die Indikation. Was sagen die Menschen am Ende, die gedacht haben, sie wären Christen, sind es aber keine zum Herrn? In deinem Namen haben wir viel Aktivität gemacht. In deinem Namen haben wir Gottesdienste besucht. In deinem Namen haben wir Feste organisiert, Freizeiten organisiert, Busfahrten organisiert. Haben wir evangelisiert, haben wir 1000 Sachen gemacht, Bibeln verteilt. In deinem Namen haben wir all diese Dinge getan. Und andere werden sogar von Dämonen reden, die sie ausgetrieben haben. Und Jesus wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir ihr was? Ihr Übeltäter. Ihr, die ihr Übles tut. Im Griechischen ihr Gesetzlosen. Ihr, die ihr ohne Gesetz lebt. Ich habe euch ein Gesetz gegeben, ihr habt es nicht gehalten. Es hat keine Rolle in eurem Leben gespielt. Sanftmut, Liebe. Nicht streiten, vergeben, all das hat keine Rolle gespielt. Ich habe euch nie gekannt. Sie werden auf ihre Aktivitäten verweisen und Jesus wird auf ihr Herz verweisen. Fruchtlosigkeit ist todernst. Deswegen prüfe dich selbst. Zweitens, bete für Frucht. Wisst ihr, ich merke das selbst und ich sage das selbstkritisch. Man ist beim Beten schnell bei Dingen. Man ist beim Beten schnell bei Dingen. Und auch bei vielen Dingen, die nicht gut laufen, für die man bittet, bitte Herr, nimm sie von mir. Aber wenn wir die Gebete in der Bibel anschauen, vor allem von Paulus für die Gemeinden, wisst ihr, was er betet? Ja, er betet, Herr, nimm von ihnen diese Drangsal, nimm von ihnen, aber in dieser Drangsal stärke ihren Glauben, in dieser Drangsal stärke ihre Liebe, in dieser Drangsal lass ihre Gnade leuchten. Er betet für hier drin, für das, um was es Gott wirklich geht. Bete für Frucht. Bete für Frucht. Die Gemeinde Thessalonich ist eine der absoluten Vorbildgemeinden in totaler Bedrängnis. Krise auf Krise, Verfolgung auf Verfolgung. Und Paulus schreibt ihnen, es ist Wahnsinn, was bei euch passiert. Was hier drin passiert, ist ein Vorbild in ganz Mazedonien. Bete für Frucht. Bete für Frucht. Drittens. Jesus sucht Frucht, nicht Aktivität. Freue dich daran. Weißt du, die ganze Welt singt Schlagerlieder ohne Ende, wie schön es ist zu lieben. Wie schön es ist, jemanden zu haben, den man von ganzem Herzen liebt. Die ganze Welt will mehr von Frieden. Sie machen Friedenskonferenzen und Friedensseminare und Frieden hier und Frieden da. Die ganze Welt will Freude. Sie stellt sich auf den Kopf, liest Ratgeber über Ratgeber, versucht 1000 verschiedene Sachen. Aber Gott verspricht dir das alles. Er will dir das alles schenken. Ja, da ist ein Befehl mit verbunden, auf jeden Fall. Geh nicht raus und denk, das ist kein Befehl, es ist ein Befehl. Aber es ist viel mehr als das, es ist ein Segen. Ein Segen, dass er dir verspricht, er wird dir Liebe schenken. Er wird dir Frieden schenken und er wird dir Freude schenken und Geduld und Sanftmut. Er wird diese Dinge in deinem Leben erschaffen. Das ist eine Freudenbotschaft. Das ist eine Freudenbotschaft, die deine Familie segnen wird. Sie wird deine Familie segnen. Sie wird deine Gemeinde segnen. Sie wird deine Nächsten segnen. Sie wird einen Unterschied machen im Leben der Menschen, die du triffst. Es wird einen Unterschied machen in deinem Leben. Lass uns Gott dafür danken, dass er so gnädig ist, das von uns zu verlangen, was er selber in uns tut. Er will das ernten, von dem er verspricht, dass er es machen wird. Wo ist so ein Gott auf der ganzen Welt? Wo ist so ein Gott? Das ist unfassbar. Er will einfach, dass wir ihm so nah sind, so intim nah sind, dass seine Frucht in uns entsteht. Er will, dass wir der Psalm 1 Baum werden. Dieser Baum, von dem der Psalm 1 spricht, gepflanzt an Wasserbächen, bringt seine Frucht. Wisst ihr, dieser Baum galt bei den Juden als das Sinnbild des gelungenen Lebens. Psalm 1, ja. Wer so ein Leben lebt, der wird ein Baum sein, der Frucht bringt, gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht vergeht nicht. Das ist die Versprechung, die Jesus uns gibt. Dieser Baum, diesen Baum wird er aus uns machen. Lasst uns ihm dafür danken. Amen. Lasst uns eine Zeit der Stille nehmen, wo wir jeder für sich im Gebet unsere Gedanken und Anliegen vor Gott bringen und ich schließe dann ab.